Advent war eigentlich gedacht als tatsächlich Vorbereitung auf Weihnachten, Vorbereitung auf dieses Ereignis, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und ja nicht nur einmal im Jahr, sondern einmal vor 2000 Jahren und seitdem für immer. Und es gab zwei große Fastenzeiten. Das war einmal vor Ostern, das kennen wir immer noch, Passionszeit. Und es gab die Adventszeit als Fastenzeit. Auch das ist leicht verstörend, wenn ich mir heute so die Adventszeit angucke. Aber warum Fastenzeit? Eben einfach, weil man sich bewusst gemacht hat, wir brauchen Zeiten in einem Jahr, wo wir uns darauf konzentrieren und darauf mal schauen können, was ist das Wesentliche, wer ist der Wesentliche eigentlich im Leben. Und wenn wir heute mit dem ersten Advent anfangen, dann ist das ja tatsächlich so, es geht weiter bis Heiligabend, uns Gedanken darüber zu machen, was bedeutet das eigentlich, dass dieser Gott in diese Welt gekommen ist. Also Jesus als Mensch mitten unter den Menschen. Was für Begegnungen fanden damals statt? Was für Begegnungen finden heute statt? Was heißt das für mein persönliches Leben, also für mich, Andi, und für euch in eurem Leben? Was bedeutet das, Jesus tatsächlich in die Welt gekommen ist, dass Gott gesagt hat, ihr seid mir so wichtig, ich sende meinen Sohn zu euch? Und das muss ja irgendeine Relevanz haben, und zwar mehr als irgendwie Glühwein, Kekse, ist alles super, aber irgendwie ja mehr. Und darum wird es heute auch ein bisschen gehen, um Begegnung. Advent, die Begegnung Gottes mit uns, ganz konkret, da erinnern wir uns dran. Und die Bibel gibt uns viele Geschichten vor, wo Menschen diesem Jesus begegnen, aus ihrem ganz persönlichen Leben. Und manchmal kann das anregen, wie wir selber auf diesen Jesus vielleicht zugehen können oder wahrnehmen, wer er eigentlich ist. Ich würde ganz gerne noch mal kurz beten mit uns. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, damals vor 2000 Jahren. Dass du tatsächlich für uns bist und dass du heute noch lebst in uns und wir dich erfahren dürfen, dass du uns trägst, dass du uns lenkst, dass du uns leitest. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ein wenig mehr von dir zeigst, wer du bist, von deinem Wesen und wer wir für dich sind in deinen Augen. Danke, dass du da bist. Amen. Es geht heute um eine Geschichte aus Johannes 3, das ist die Geschichte von Nikodemus. Eine ganz besondere Jesusbegegnung, die nicht so ganz spektakulär ist wie manch andere, also es werden nicht 5000 Leute satt, Nikodemus wird nicht von irgendwas geheilt, Jesus schmiert ihm keine Salbe auf die Augen oder was auch immer, also nichts Spektakuläres, sondern eigentlich nur eine Begegnung. Auch mit gar nicht vielen Leuten, nämlich nur Jesus und Nikodemus selbst. Mehr passiert da gar nicht. Und trotzdem glaube ich, dass man gerade von dieser Begegnung ziemlich viel lernen kann. Ein Mann, der gehörte zu den führenden Männern des Volkes Israel damals, also führende Männer religiös und politisch, das war ziemlich eins damals für die Juden. Man kann davon ausgehen, er war Pharisäer, er hat sich gut ausgekannt im Bibel, in der alten Tora und so weiter. Vielleicht war er angesehen im Volk, das weiß man alles nicht so richtig, aber er gehörte auf jeden Fall zu den Führenden, zu den Spitzenpolitikern, würde man heute sagen. Wahrscheinlich mit ein bisschen besseren Ruf als heute. Trotzdem, gleichzeitig geistliche Leitung und irgendwas erfährt er von diesem Jesus. Und irgendwas fasziniert ihn, dass er ihn kennenlernen will, dass er eine Begegnung möchte. Ich würde euch mal gerne den Text vorlesen aus Johannes 3. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht, entgegnete Jesus ihm. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch des Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Verse aus Johannes 3, Verse der Begegnung. Drei klassische Punkte. Erstmal Nikodemus, was treibt ihn eigentlich? Was ist das für eine Person? Das zweite, Jesus, wie reagiert er? Was bedeutet das? Und das dritte, was hat das mit mir zu tun, mit euch zu tun, mit dir? Nikodemus wird tatsächlich so oft in der Bibel nicht erwähnt. Ich glaube, es gibt drei Erwähnungen. Einmal hier. Dann ist er der Kollege, der irgendwann mal bei seinen Pharisäern Jesus verteidigt. In so einer kleinen Rede, da merkt man, irgendwas muss geschehen sein. Und ganz zum Schluss, als Jesus gestorben ist, ist er einer der beiden, der das Grab, also diesen Acker kauft. Also der ziemlich viel Geld investiert und Jesus vom Kreuz nimmt und ihn dann begräbt. Das sind die drei Punkte, wo von ihm geredet wird. Nicht irgendwie ein Petrus oder Paulus oder sonst was, sondern dreimal, aber er begegnet ihm. Religiöser Führer, habe ich gesagt, ein wichtiger, ein gebildeter Mann, jemand, der vielleicht auch was zu verlieren hatte in seiner Gesellschaft. Er hatte von Jesus gehört, von der Taufe, von Dingen, die er getan hat, sein Auftritt am Jordan wahrscheinlich damals. Er hat mitbekommen, dass er Menschen geheilt hat, dass dort etwas passiert ist. Sonst würde er am Anfang nicht sagen, Jesus, wir glauben, du bist ein Rabbi, du tust Dinge, das kann man nicht von sich aus tun, das muss irgendwie jemand anders gemacht haben. Er hat mitbekommen, Menschen sind diesem Jesus hinterhergelaufen, sind ihm nachgefolgt. Das ist alles das, was er wahrscheinlich wusste. Er erlebt ihn in einer relativ kniffligen Situation. Es wird kurz vor dem Text dieser Begegnung beschrieben, wie Jesus tatsächlich im Tempel auftritt. Macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus, sagt er. Er schmeißt diese ganzen Händler aus dem Bereich raus, wo die Heiden damals Gott anbeten konnten. Damit outet er sich so ein bisschen als Sohn Gottes, wenn man genau hinhört, ne, im Haus meines Vaters. Das hat er mitgekriegt. Er wird mitgekriegt haben, dass es mittlerweile ziemlich viele Störfeuer auch gegeben hat auf der Ebene der Pharisäer. Die werden denken, was ist das für einer? Wird er uns gefährlich? Was ist das für ein Typ? Und er gehörte mitten dazu. Jesus sprach Worte, die eigentlich keiner zu dem damaligen Zeitpunkt verstehen konnte. Reißt diesen Tempel ab, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, sagt er. Das ist das Zeichen, was ich euch geben werde. Nach dem Tod Jesu haben sich Jünger an ihn erinnert und an diesen Satz erinnert. Deswegen steht er da auch. Nikodemus kannte Jesus vielleicht vom Hören sagen, aber eben nicht ganz persönlich und verstanden hat er ihn schon gar nicht. Und irgendwie hat es ihm nicht genügt. Er wollte diesem Jesus begegnen. Und das finde ich ganz spannend. Neugierig, er wollte mehr wissen, viel gehört, aber was ist da jetzt wirklich dran? Ich gehe jetzt mal tatsächlich auf diesen Kerl zu. Vielleicht hat er sich auch gesehnt aus diesem ganzen Chaos, da gehört da und so. Und die damalige Welt war auch ziemlich im Aufruhr. Römer besetzten das Land und so weiter. Es war jetzt nicht für einen Juden in Jerusalem, der Verantwortung hatte, eine ruhige Zeit. Politisch schwierig und so weiter. Vielleicht hat er sich irgendwas erhofft, was einfach mal klar ist. Aber alle Spekulationen, keine Ahnung. Dieser Nikodemus, er geht zu Jesus, einmal zu einer ganz bestimmten Zeit. Er sagt, als es Nacht war. Mir ganz gelegen, ich bin ein Nachtmensch, aber warum geht er nachts hin? Also keiner sieht ihn. Er geht hin ohne seine ganze Funktion als führender Mensch. Keiner sieht ihn und denkt, okay, wenn der da jetzt hingeht, mal gucken, was er uns erzählt. Sondern ganz persönlich, des Nachts. Nachts war die Zeit für Pharisäer zumindest, diesen Gott ganz persönlich zu begegnen. Da haben sie die Tora studiert. Das war nicht die Zeit, wo sie mit anderen zusammen waren und diskutiert haben, sondern tatsächlich die Zeit, dein Gott und du und jetzt klärt das. Und diese Zeit nutzt Nikodemus, um zu Jesus zu gehen. Finde ich ganz spannend, des Nachts. Persönlich, exklusiv, heimlich. Ich merke das bei mir so, wenn ich als Jugendmensch, der ich ja immer noch bin irgendwie, also nicht jugendlich, sondern verantwortlich für junge Leute, gefragt werde, wie ist denn das so bei anderen Gemeinden und Richtungen gefragt werden, wenn ich mal ICF, Kirche im Pott oder was auch immer besuche, ich werde sofort gefragt, wie war das, und das wird sofort eingeordnet. Kennt ihr sowas? Also manch einer kennt das vielleicht, das ist vielleicht einfach nur meine Welt und mein Problem. Aber er geht ganz persönlich dahin zu diesem Gott oder zu diesem Jesus, zu einer Zeit, wo er Gottesbegegnung haben sollte, und er hatte keine Ahnung, dass es die Gottesbegegnung schlechthin ist, die er dort hat, weil er Jesus sucht. Unabhängig von seiner Stellung, unabhängig von dem, was andere sagen. Ein bisschen auch mutig, weil wenn er beobachtet wird, muss er sich rechtfertigen. Hey, was suchst du denn jetzt bei dem Kerl? Keine Ahnung. Des Nachts ganz allein. Das Erste. Das, was mich bei ihm beeindruckt, tatsächlich, er nimmt den Mut zusammen, er sucht eine Begegnung exklusiv persönlich. Und das auch ganz egoistisch eigentlich auch. Also, er könnte auch abwarten und zu einer Veranstaltung gehen. Aber nein, er sagt, ich will es wissen, ich gehe zu ihm. Mutig, exklusiv, persönlich, ein bisschen egoistisch. Mich beeindruckt das tatsächlich. Das Zweite, Nikodemus hat den Mut, tatsächlich super ehrlich zu sein in der Begegnung. Nachdem er dann was von Jesus hört, was nicht so ganz seine Frage beantwortet, glaube ich, wenn man da mal in den Text guckt, und er nichts versteht, tut er nicht so, als wenn er es verstehen würde, sondern er sagt ganz ehrlich, als Jesus sagt, ja, von Neuem geboren und so weiter, ja, wie soll das gehen, wenn ein alter Mann wieder in den Leib der Mutter und so, das funktioniert doch gar nicht. Das beeindruckt mich, warum? Weil es kein schlauer Satz ist. Eigentlich ist es ziemlich dumm, glaube ich. Und wenn man weiß, führender Mensch, der gibt nicht gerne zu, dass er dumm ist. Bei Jesus fragt er einfach, hey, wie soll denn das gehen? Was für ein Blödsinn, oder? Er hat den Mut, seine Ahnung oder seine Nicht-Ahnung Jesus zu sagen und das auch zuzugeben. Kein Plan. Er ist einfach unglaublich ehrlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. In der Schule habe ich, wenn ich gefragt wurde und keine Ahnung habe, am Anfang geschwallt. Wenn ich gemerkt habe, das hat funktioniert, habe ich weitergemacht. Wenn der Lehrer nicht so nett war, hat er gesagt, hey, komm, du hast keine Ahnung, setz dich. Irgendwie. Ich merke das bei uns heute auch noch, wenn man mit jungen Leuten unterwegs ist und arbeitet. Die lernen in der Schule ja anders als wir früher, sich zu präsentieren und Dinge zu sagen. Und vor den Leuten zu stehen, das ist auch spannend. Das ist bei vielen Bibelkursen auf Freizeiten mittlerweile so, dass viele einfach wissen, was sie sagen und wie sie es präsentieren, damit ich glücklich bin. Warum auch immer sie den Eindruck haben, ich sollte glücklich sein. Aber schwer ist es zuzugeben, ich habe keine Ahnung, erzähl mir mehr. Nikodemus hat keine Ahnung und er sagt es ziemlich eindeutig. Er hat den Mut zu zeigen, ich habe keinen Plan. Ich finde das nach wie vor super ehrlich und super mutig, auch bis heute. Das ist Nikodemus. Persönlich, mutig, alleine, des Nachts, exklusiv, ganz privat. Und das zweite, super ehrlich, ich habe keine Ahnung, Jesus, sag's mir. Das zweite ist Jesus selber. Jesus hätte ja auch sagen können, da kommt ein Typ, der Jesus hat den ganzen Tag gearbeitet, war unterwegs, das war auch anstrengend. Es war wahrscheinlich auch seine Zeit von Jesus, wo er mit seinem Vater geredet hatte, wenn das so üblich gewesen war. Er war auch Rabbi. Und da kommt auf einmal einer, der auch hätte andere Veranstaltungen besuchen können und so weiter. Jesus sagt nicht, Kollege, pass mal auf, in ein paar Wochen, da habe ich vor, auf so einem Berg so eine Predigt zu halten, da wirst du mega was erleben. Da kriegst du noch ein Wunder kostenlos dazu, geh mal dahin, dann weißt du mehr, wer ich bin. Das ist viel besser. Macht er nicht, sondern er lässt sich komplett auf diesen Jesus ein, auf diesen Nikodemus auch ein. Er ist da und er sagt nicht, hey, was störst du mich, was nervst du mich? Ich habe genug Punkte, wo es geht, sondern jetzt bist du hier und jetzt bin ich für dich da. Und er redet mit ihm. Das finde ich ganz spannend. Er gewährt ihm diese exklusive Zeit. Nikodemus, Jesus. Und dann geht es darum, was dieser Jesus dem Nikodemus auch sagt. Er erklärt ihm eigentlich das Evangelium. Zugegeben ein bisschen holprig und ein bisschen umständlich am Anfang, so dass Jesus genau wusste, dieser Kerl hat keine Ahnung. Und so richtig verstehen wird er das ja auch nicht. Ich verstehe da manchmal auch Jesus den Weg nicht so richtig, aber er kommt ja dann trotzdem auch zum Punkt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht nicht, fragt nach, er wird genauer. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Ziel, Reich Gottes. Da geht's hinein, das soll er reinkommen. Was heißt das? Das ist nicht das, was wir manchmal denken, Reich Gottes irgendwie Ewigkeit und immer bei Gott auch. Das ist sicherlich das coole Ziel. Aber es geht vorher los. Reich Gottes heißt, hey, bei Jesus kannst du neu anfangen mit all dem, was falsch gelaufen ist. Jesus kannst du dein Leben anvertrauen bei all dem, egal wo du stehst. Du wirst dein Leben neu leben können. Das ist Neugeburt. Du wirst selber zu einem Kind Gottes. Bisher Kind deiner Eltern, jetzt Kind Gottes. Eine Neugeburt heißt, ich habe neue Eltern, ich habe einen neuen Vater, neue Mutter. Gott ist es. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ahnt der Nikodemus auch dann, wenn er das hört. Ich kann mit diesem Jesus, bei diesem Jesus neu anfangen. Und das ist für mich heute total wichtig. Ich kann mit ihm neu anfangen. Ganz simpel und ganz einfach. Es gibt ein Zitat, was ich gerne habe tatsächlich. Gordon MacDonald war das, glaube ich mal. Wenn die Menschen wüssten, dass sie bei uns noch einmal neu anfangen können, und er meinte mit uns Gemeinde, dann würden sie uns eigentlich die Bude einreißen und einrennen. Weil die Sehnsucht, etwas neu zu erleben, ist doch riesig. Keine Ahnung, wer von euch verheiratet ist. Ein Neuanfang in einer Ehe, wenn ihr euch verkracht habt, ist doch das, wonach man sich eigentlich sehnt. Wenn irgendwie Beziehungen kaputt sind, möchte ich doch, dass sie wieder heil werden. Weil eine Umgehung von Menschen ist super anstrengend. Wenn du Mist gebaut hast in deinem Leben, keine Ahnung, ich will doch gerne wieder Reset auf Null und los geht's. Wie oft ist das so? Bei Jesus ist das so, du kannst neu anfangen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für die hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der ihn glaubt. Und er hat diesen Sohn nicht gesandt, um zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das ist das, was Nikodemus zu hören kriegt. Das ist das, was wir heute zu hören kriegen. Alle, die an ihn glauben. Und an ihn glauben, das ist ja auch die Frage, wie glaube ich denn? Heißt das, ich halte es für wahr, ja, ich habe es gelernt, ich habe es drauf, ich kann sagen, was hier in diesem Buch steht. Glaube in der Bibel heißt immer was anderes oder immer mehr als einfach nur etwas für wahr halten. Glaube ist letztlich ein Beziehungsbegriff, ich vertraue. Im Hebräischen sich festmachen irgendwo. Wenn ich an Gott glaube, mache ich mich an Gott fest. Das ist das, was dort steht. Und das ist das, wozu uns Jesus einlädt, auch Nikodemus. Mach dich fest an mir, an dem, was ich sage, an dem, wer ich bin. Mach dich fest an diesem Gott. Und Gott selbst ist es, der sich danach sehnt, uns das erleben zu lassen, dass wir genau das tun. Also einmal Nikodemus, bereit zur Begegnung. Das zweite, Jesus, er erklärt ihm das Evangelium. Er sagt, bei mir kannst du neu anfangen. Ich bin gekommen, damit du Reich Gottes erleben wirst. Du wirst merken und erleben, was es heißt, wenn Gott in deinem Leben regiert. Du darfst mir vertrauen, du kannst dich festmachen an mir, weil ich bin der, der immer bei dir ist. Und dann ist die Frage, was diese Begegnung mit mir persönlich macht. Bisher ist es eigentlich alles so, das kann ich wissen. Aber was heißt das für mich? Bei Nikodemus hat es etwas ausgelöst, irgendwie. Ich habe vorhin gesagt, er taucht noch zweimal in der Bibel auf. Er hätte das Ding mit dem Grab nicht gemacht, wenn die Begegnung irgendwie nett gewesen wäre mit diesem Jesus. Wenn es irgendwie was gewesen wäre, was irgendwie ihn jetzt zum Pharisäer Nummer 1 gemacht hätte oder keine Ahnung. Sondern Jesus ist ihm irgendwie wichtig geworden. Da ist was passiert, beziehungsmäßig. Der hat Geld investiert, der hat da wirklich seinen Ruf komplett aufs Spiel gesetzt. Diese Begegnung muss sein Leben irgendwie verändert haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Begegnung mit Jesus mein Leben verändert hat und euer Leben verändert hat. Und wenn ihr keine Begegnung hattet, verändern wird. Das ist das, was geschieht. Die Frage, habe ich den Mut, tatsächlich diesem Jesus persönlich zu begegnen? Und das kommt gar nicht so von oben herab jetzt, dass ich sage, habt ihr den Mut? Sondern die Frage muss ich mir selber stellen, als Pastor, als einer, der lange mit diesem Jesus unterwegs ist. Verlasse ich mich auf das, was ich bisher erlebt habe, was ich studiert habe, wo ich Ahnung habe, wo ich Predigten gehört habe? Oder habe ich den Mut, heute noch diesem Jesus zu begegnen? Egal, wo du stehst, ob du hier Gemeindeleitung bist, ob du schon lange Musik machst, ob du hier den Gottesdienst leistest, ob ich Pastor bin, in eurer Position, keine Ahnung, wer ihr hier auch in der Gemeinde seid. Egal, wie viel geistlich von euch erwartet wird oder du denkst, ich hab's drauf, hast du den Mut trotzdem ganz privat, persönlich zu sagen, Jesus, und jetzt des Nachts einfach mit dir. Wann hattest du die letzte Nacht mit diesem Gott? Ich merke, wie ich mich manchmal sehr danach sehne, wenn ich mich lange Zeit damit begnügt habe, irgendwie im Gottesdienst zu sein. Oder manchmal sind es coole Lobpreiszeiten, tolle Musik oder was auch immer. Ich glaube, dass das nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist nicht das gemeinsame Erleben, sondern die persönliche Begegnung. Da möchte ich euch Mut machen, persönlich diesem Gott zu begegnen. Exklusiv, egoistisch, sich auf ihn einlassen. Die Frage ist natürlich, wie das geht. Wir hatten eine Pastorenwoche, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, auch von Carsten schon, ich weiß nicht, ob der da war. Da ging es ums Thema Gebet. Und was da immer wieder neu betont wurde, ist diese Gottesbegegnung. Wir brauchen das persönlich. Und dann war die Frage, wie geht das? Wo finde ich den denn? Und wenn ich Jesus ernst nehme, dann sagt er immer, ich bin bei dir, also hier und jetzt, wo ich bin. Und das andere, was er sagt, ist dieses, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch oder ich in euch und dann bringt ihr viel Frucht. Das heißt, diese Gottesbegegnung geschieht in mir, im Hier und Jetzt. Und die kritische Frage, die uns gestellt wurde, und das fand ich tatsächlich cool, war, Gott ist gar nicht so schwer zu finden, weil der sagt, ich bin hier und ich bin in dir. Die Frage ist, wo bin ich? Und das hat mich tatsächlich richtig zum Nachdenken gebracht. Wo bin ich? Wie oft sage ich, ich bin nicht ganz bei mir? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, dass ich schwirre manchmal in der Vergangenheit rum. Ich kümmere mich um Dinge, die ich falsch gemacht habe, wo ich verletzt bin, trage Sachen mit mir rum, wo ich denke, boah, wenn das doch und so. Oder ich bin schon in der Zukunft, mache mir Sorgen, wie sieht das aus, wann, wie lange kann ich den Job noch machen, was passiert danach, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meiner Ehe, was ist mit den Leuten, mit denen ich Beziehungen habe. Aber wann bin ich wirklich hier und jetzt und ganz bei mir? Fand ich eine spannende Frage. Nikodemus nachts zu diesem Jesus ganz alleine und exklusiv. Wann gehe ich exklusiv und alleine? Und ich glaube schon, dass man da Zeit zu braucht. Und ich meine nicht klassische stille Zeit wie früher, eine halbe Stunde morgens und dann ist alles gegessen. Sondern Zeit, wo du sagst, jetzt möchte ich diesem Gott begegnen. Ich möchte ganz bei mir ankommen, bei diesem Gott ankommen und schauen, was er für mich eigentlich gemacht hat. Das ist das Erste. Mut, diesem Gott zu begegnen. Und das Zweite, auch wie Nikodemus, dann richtig ehrlich zu sein. Ich weiß, Gott sieht alles, er weiß alles, ich muss ihm eigentlich nichts mehr sagen. Und trotzdem ist es eine Sache, es passiert einfach mehr, wenn ich ehrlich Dinge ausspreche. Es hat etwas mit Vertrauen zu tun. Ich traue mich, in deiner Gegenwart zu sagen, wie es wirklich ist. Er in mir, ich in ihm, da wird was ganz Intimes ja beschrieben. Und mir hat jetzt eine Frau mal gesagt, weißt du, Andi, Intimität heißt doch eigentlich, ich begegne den anderen so, wie er wirklich ist. Ich erlaube ihn, mich zu sehen, wie ich wirklich bin. Und ich erlebe die Annahme, also ich erlebe, dass ich so, wie ich bin, angenommen bin von ihm. Ist ein bisschen holprig formuliert, ne, wahrscheinlich. Aber das ist bei Menschen so, das ist bei Gott so. Ich kann super ehrlich sein und ich weiß, er nimmt mich an. Er in mir, ich in ihm. Mut zur Begegnung, Mut, komplett ehrlich zu sein. Und ich habe schon echt häufig erlebt, dass das genau der Punkt ist, wo Gott anfängt zu wirken. Ich erzähle das nochmal, weil mich das wirklich beeindruckt hat. Vor einigen Jahren ist eine Jugendliche bei mir auf dem FBK zu mir gekommen und hat gesagt, Andi, ich bin dumm. Ich dachte, das kann nicht sein, du machst Abi, du bist schlau, du bist nicht dumm, ich bin dumm. Ich verstehe das mit diesem Jesus überhaupt nicht. Ich kann zu Gott beten, aber zu Jesus, ich habe keine Ahnung, wer der ist. Sie hat Kindergottesdienst gemacht, in Gemeinde alles, hat auch alles Leuten erklärt, aber sagt, ich verstehe es einfach nicht. Das war super mutig. Dann habe ich überlegt, was mache ich? Kann ihr das jetzt erklären? Das hilft aber nicht, die ist schlau. Die hat das 10-mal erklärt gekriegt. Was wir gemacht haben, ich habe gesagt, lies doch einfach mal dieses Buch, Bibel, die Evangelien durch und lies sie nur durch. Das habe ich übrigens von Dietrich Schindler, der ja auch ein paar Mal hier war, ne, glaube ich. Der sagt, lies einfach Evangelien, lies, wie Jesus mit Menschen umgeht und guck dir das an. Und das hat sie dann gemacht. Im Sommer auf Jugendfreizeit war sie wieder da und bei mir ist ja immer der Vor- oder Nachteil, ich sehe die Leute dazwischen nicht. Und es war schon spannend, die Begegnung. Ich habe nicht gefragt, sondern sie hat mir das irgendwann gesagt, Andi, ich habe es verstanden. Und dann, seitdem ist sie mit Jesus unterwegs und richtig unterwegs heißt, sie hat es geblickt, das Wesentliche, worum es geht. Sie hatte den Mut, ehrlich zu sein und den Mut, dann Jesus zu begegnen. Ich möchte dich heute tatsächlich einladen, nicht nur heute, vielleicht diese Adventszeit, natürlich gibt es immer jeden Sonntag wieder Appell und lass dich drauf ein, aber ehrlich, lass dich drauf ein, wer dieser Jesus ist. Such dir eine Zeit, mach dir eine Kerze an, such dir eine Zeit, wo es dir richtig gut geht, wo du sagst, da bin ich ganz bei mir. Bei mir sieht das manchmal so aus, dass ich Kerzen anmache, an meinem Schreibtisch sitze, am Anfang mir Musik aufs Ohr mache, schöne Hintergrundmusik höre und dann irgendwann anfange, da zu sein. Und das ist das, was mir hilft. Mir hilft es auch manchmal, einfach spazieren zu gehen oder mich an die Ruhe zu stellen oder im Urlaub eine Zeit zu nehmen. Aber such dir einen Ort, such dir einen Platz, such dir eine Zeit, wo du sagst, hier möchte ich Gott dir jetzt einfach begegnen. Hab den Mut, zu diesem Neuanfang, mutig an ihm festzumachen, dir Zeit zu nehmen und Mut tatsächlich diesem Jesus nochmal zu sagen, hey, ich bin hier, du bist da und ich bitte dich, dass du mir begegnest. Ich würde ganz gern mit euch beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du damals dem Nikodemus begegnet bist. Dass du ihn nicht weggeschickt hast, sondern dass du ihm gezeigt hast, wer du bist und ihm gesagt hast, wie du ihn siehst. Dass du gekommen bist, um zu retten und nicht um zu verurteilen. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Leben immer wieder neu diese persönliche Begegnung mit dir suchen, wahrnehmen, dass du schon längst da bist. Und dass wir genau das immer wieder hören in unserem Leben. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Und nicht, um dich zu verurteilen. Und du siehst, wo wir ganz weit weg sind von dieser Sicht, die du hast. Wo wir uns verurteilen. Wo wir manchmal den Eindruck haben, das kann doch nicht sein. Und ich bitte dich, dass deine Wahrheit in unserem Leben immer mehr Raum nimmt. Dass wir als deine Kinder tatsächlich in dieser Welt leben können. Und dass Menschen an uns entdecken, wer du tatsächlich bist. Und so bitte ich dich hier um deinen Segen. Amen.